Also wenn man für ihn ein Alter ansetzt von, sagen wir, 12, 13, 14, dann war Daniel in Daniel 10 eben, sagen wir, 84 Jahre alt und war immer noch am Leben. Also, es ist vernünftig zu denken, dass diese jungen Leute, die auch eine Ausbildung bekommen sollten, eben jung waren. Und die sollten nun richtige Babylonier werden. In Kapitel 1, Vers 6 lesen wir: Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda, Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen, und er nannte Daniel Belsazar und Hanania Sadrach und Misael Meschach und Asaria Abednego. Ihre Namen, die vom wahren Gott sprachen, Daniel bedeutet: Gott ist mein Richter oder mein Advokat, der mir Recht verschafft. Er bekam den Namen Belsazar. Nun, hier habe ich erklärt auf dem Skript: Versuch zur Entwurzelung Daniels und seiner Freunde durch Namensänderung. Daniel. Gott ist mein Richter, Gott verschafft mir Recht, wird ausgewechselt mit Belshazzar, das ist akkadisch Balatsu Uzur, was so viel bedeutet wie Marduk, schütze sein Leben. Marduk kommt zwar nicht vor im Namen, aber in Daniel 4, Vers 8 sagt Nebukadnezar zu Daniel: Ich habe dir diesen Namen gegeben, entsprechend dem Namen meines Gottes. Also, schütze sein Leben ist gemeint, Marduk schütze sein Leben. Hanania, der Herr ist gnädig, bekommt den Namen Shadrach, das entspricht Shudurakku, ich bin sehr in Furcht versetzt vor einem babylonischen Gott. Davon habe ich ja schon gesprochen. Misael bedeutet, wer ist wie Gott? Bekommt den Namen Meschach, wer ist wie Akku? Das ist der Mondgott, der auch Sin genannt wurde. Asaria, der Herr hilft, ihr bekommt den Namen Abednego, das heißt Knecht oder Sklave von Nebo. Nego entspricht Nebo. Also, mit diesen götzendienerischen Namen soll ihre Identität vernichtet werden. Sie sollen sich als Babylonier fühlen, die diese babylonischen Götter verehren. Und nun, diese vier sollten am Tisch des Königs Nebukadnezars essen. Und Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, Kapitel 1, Vers 8, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und dann bittet er einen hohen Beamten, er möchte gerne nur Gemüse essen. Nun, warum will er kein Fleisch? Schlagen wir auf, Seite 5, unter 6. Tempelkult. In der unteren Hälfte, da wo so fettgedruckte Wörter vorkommen, da heißt es: Die Götter in Babylon bekamen zwei Mahlzeiten mit zwei Gängen, am Morgen und am Abend. Die Mahlzeit bestand aus Fleisch, Geflügel, Fisch, Früchte, Öl, Milch, Wein, Honig etc. Während des Essens wurde ein Vorhang gezogen. Niemand durfte es sehen, wie die Götter dieses Essen quasi geistlich genossen. Es gibt Belege für Folgendes: Gerichte der Götter wurden danach auf den Tisch des Königs gesandt. Nun, Daniel war nicht Vegetarier, sondern er wollte Gemüse essen, weil er sich nicht mit den Götzenopfern verunreinigen wollte. Nun müssen wir wissen, der König, das steht auch unter Punkt 6, der König war der oberste Priester von Babylon und wurde gesehen als ein Göttersohn, Sohn eines Gottes. Er aß also das Fleisch, das diese Götzen eben nicht essen konnten, weil sie haben einen Mund, nach Psalm 115, aber sie können nicht reden und geschweige denn essen. Und sie haben Ohren, sie können nicht hören, sie haben Augen, sie können nicht sehen. Sie haben Füße, sie können nicht gehen. Ich habe das wieder gesehen letzte Woche, da wurde, weil das große 10-tägige Fest von Lord Ganesh Das ist der Gott mit dem Elefantenkopf und dicken Menschenwanst und Beinen, gefeiert wurde. Da wurde dieser Elefantengott mit Autos überall in die Dörfer gebracht und aufgestellt. Aber der Herr Beinem konnte nicht gehen, der musste Auto fahren. Ja, und so können diese Götter eben nicht essen. Aber sie bekamen dieses Essen so vorgesetzt. Und dann wurde dieses Essen aber auf den Tisch des Königs gebracht. Als oberster Priester sollte er das Fleisch dann wirklich essen. Und so hatte er Gemeinschaft mit den Göttern. Das war ein Gemeinschaftsmahl. Und da sollte Daniel auch dabei sein. Nun, er hatte Eltern, die hatten ihm bereits durch die Namensgebung den Glauben an den wahren Gott mitgegeben. Daniel, der Herr, also Gott ist mein Richter, der mir Recht verschafft. Auch bei Asaria, den drei Freunden, allen war das so. Ihre Namen wiesen hin auf den wahren Gott. Aber jetzt war Mama und Papa nicht in Babylon. Das war der Moment der großen Freiheit. Jetzt konnten sie tun und lassen, was sie wollten. Und welche Ehre, tagtäglich am Tisch des größten Weltherrschers von damals zu essen. Ich meine, was wäre das für so 12- bis 14-Jährige, die, wenn sie tagtäglich eingeladen wären bei Mr. Bush? Ja. Und Daniel hatte den Mut, als 14-Jähriger einem Minister zu sagen, ich möchte das nicht essen. Unerhörte Frechheit, oder? Möchte lieber Gemüse. Aber dann heißt es, und Gott gab Daniel Gnade, 1 Vers 9, und Barmherzigkeit vor dem Obersten. Daniel musste zuerst die Entscheidung fassen, ich will mich mit Götzenopfern nicht verunreinigen. Und das ist auch ein neutestamentliches Gebot, Apostelgeschichte 15, auf der Besprechung der Apostel in Jerusalem wurde ganz klar festgehalten, dass alle Gläubigen sich enthalten sollen von Götzenopfern. Auch Paulus behandelt das Thema in 1. Korinther 8 und Kapitel 10. Also dieser Mut ist gewaltig, aber Gott hilft Daniel erst, als er den Schluss gefasst hatte. Er hätte sich ja sagen können, falls Gott wirklich nicht will, dass ich dieses Fleisch esse, kann er ja irgendwie machen, dass ich es dann, dass ich irgendwie jeden Tag darum herumkomme. Nein, nicht so. Er hätte es gekriegt. Aber weil er den Entschluss gefasst hatte, ich will damit nichts zu tun haben, dann hat Gott geholfen. Das ist sehr wichtig. Also wir können nicht einfach so denken, ja, der Herr wird schon irgendwie... Nein, es gibt eben auch die Situation, wo wir dann sagen müssen, nein, das geht nicht. Das können wir nicht mit unserem Glauben vereinbaren. Natürlich hätte der Beamte denken können, ist der engstehend und das schon mit 14, was wird denn mal mit 70? Und das Schöne ist, das Beispiel von Daniel hat seine drei Freunde auch motiviert, den gleichen Weg zu gehen. Hätte er gekneift, was wäre mit den anderen gewesen? Aber das Beispiel ihres Freundes hat ihnen Mut gemacht. Und so haben sie einen wissenschaftlichen Test durchgeführt. Ja? Daniel hat gesagt, versuche es doch einmal 10 Tage mit Gemüse. Weil der Beamte hat die Angst, wenn die nur Gemüse essen, hat ja viel weniger Kalorien, dann werden sie immer mehr eingefallen im Gesicht. Und für die Babylonier war es wichtig, dass diese Studenten sehr schön waren. Dann sagte er, machen wir doch einen wissenschaftlichen Test. 10 Tage mit Gemüse. Und das hat ihm eingeleuchtet, sie haben das gemacht. Ergebnis nach 10 Tagen, Daniel und seine Freunde sahen besser aus als die Fleisch... Jetzt hätte ich fast gesagt Fresser. Die Fleischesser... Und dann hat er gesagt, gut, jetzt könnt ihr so weiterfahren. Aber sehen wir, er hat Gemüse gegessen, weil das nicht auf dem Speisezettel der Götter Babylons war. Er hat nicht gesagt, gib uns Früchte. Denn die Früchte waren auch auf dem Speisezettel. Aber das war also die ganz klare Überlegung, damit will ich nichts zu tun haben. Keine Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Und nun, nach 3 Jahren gibt es eine Prüfung. Und am Schluss von Daniel 1 sehen wir, die 4 Freunde sind allen Intellektuellen, allen Angehörigen der vielen Priesterkasten. Es gab etwa 30 verschiedene Spezialistenkasten, das habe ich alles aufgeführt, darauf hingewiesen. Und der sechstens Tempel und Kult. Sie waren überlegen und weiser, auch in der Schrift. Die konnten also besser Akkadisch lesen als alle Gelehrten damals. Nach 3 Jahren Unterricht. Ja, aber wie hieß ihr König? Nebukadnezar. Und der viertens Bemerkung zu den Göttern, Seite 3, haben wir als zweiten Gott Nabu. Nabu heißt so viel wie Sprecher. Das heißt der sich offenbarende Gott. Nabu war der Sohn Marduks, Gott der Stadt Borsippa in der Nähe von Babylon. Er wurde mit dem Planeten Merkur assoziiert. Nun, der Name Nebukadrezar oder Nebukadnezar, es gibt beide Formen, kommt zusammen 91 Mal vor in der Bibel. Was bedeutet dieser Name? Nun, das ist akkadisch Nabukuduri Uzur. Nabu oder Nebo, schütze die Krone. Also so oft wird dieser Gott Nebo erwähnt in der Bibel. Allein mit dem Namen Nebukadnezar. Dann gibt es in der Bibel noch einen Feldherrn von Nebukadnezar, Nebusaradan, Nabuzer-Ittin. Nabu hat Samen gegeben. Kommt vor in 2. Könige 25. Oder ein Oberster der Eunuchen von Nebukadnezar heißt Nebuschasban. Das ist Nabu Shitzib Anni. Nabu, errette mich. Jeremia 39, 13. Nun, interessant, dieser Gott wurde auch gesehen als Gott der Weisheit, der Schreibkunst, als der Erfinder der Schrift. Nun, alle diese Priester hatten Gemeinschaft mit diesem Gott Nebo, dem Erfinder der Schrift, dem Gott der Weisheit. Aber Daniel und seine Freunde, die nachweislich keine Gemeinschaft hatten mit Nebu, waren 10-mal weiser in der Schrift und in Weisheit als all diese Priester. Und damit wurde bewiesen, wer ist der wahre Gott. Trotz der Katastrophe von Jerusalem, die Stadt, die zerstört wurde durch Nebukadnezar, aber das war das Gericht Gottes über sein Volk wegen seinem Ungehorsam. Aber für diese treuen, jungen Leute hat der Herr so Hilfe geschenkt. Und das war ganz entscheidend, um den Gott, der im Namen von Nebukadnezar vorkam, zutiefst zu demütigen. Und Nebukadnezar selber nimmt die Prüfung ab und stellt fest, die sind 10-mal intelligenter und weiser. Ja, gehen wir weiter auf den nächsten Punkt, unter achtens. Da habe ich bereits hingewiesen, also diese drei Freunde und Daniel übertrafen alle an Weisheit. Wo war Nabu, der Gott der Weisheit, der Schrift und der Offenbarung? Man bedenke, einer der Freunde hieß Abednego, Knecht von Nebo, aber hat mit dem Gott nichts zu tun. Wo war Marduk, der Gott der Weisheit und Unergründlichkeit? Denn die waren ja weiser als die, die sich auf Marduk beriefen. Wo war der weise und unergründliche Mondgott Sin? Das kann man wieder nachschauen unter viertens, wo ich Sin beschreibe, was dem alles zugeschrieben wurde. Sin wurde dargestellt als abnehmender Mond zum Beispiel, als alter Mann mit Bart. Das war der weise, unergründliche Gott, dessen Pläne kein Gott kennt. Ja, aber die hat nichts zu tun mit dem Mondgott Sin und trotzdem haben sie alle übertroffen. Also Daniel 1 ist eine ganz pointierte Darstellung und Widerlegung der Götter Babylons. Gehen wir nun weiter zu Daniel 2, immer noch unter 8. Letzter Punkt auf Seite 6. Nebukadnezar hatte einen beunruhigenden Traum. Die Babylonier glaubten, das steht unter Abschnitt 6, Tempel und Kult, dass sich die Götter durch Träume offenbarten. Also Träume waren sehr wichtig in Babylon. Aber nun hat Nebukadnezar einen Traum und er merkt, dieser Traum muss eine ganz besondere Bedeutung haben. Und da hat er alle Weisen von Babel aus den verschiedenen Priesterklassen zusammengerufen. Das wird ja angedeutet in Daniel 2, Vers 2 Und der König befahl, dass man die Schriftgelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Er merkte, das ist eine göttliche Offenbarung. Da haben die Weisen, die Priester gesagt, erzähl uns den Traum und wir werden den Traum deuten. Aber der war so intelligent, so schlau, hat gesagt, ja, wenn die wissen, wie man den Traum deuten muss, dann können sie mir auch sagen, was ich geträumt habe. Ja? Das kann man jedem Junganhänger, Tiefenpsychologen sagen, der Träume deutet. Also wenn er schon deuten kann, dann soll er doch auch sagen, was man geträumt hat, ohne dass man das selber sagen muss. Ja, und niemand konnte den Traum sagen. Und dann hat Nebukadnezar gesagt, dann werde ich euch alle umbringen. Und das Umlegen der Priester hat bereits begonnen. Daniel war offensichtlich damals nicht zum Hof gerufen. Als er auch ermordet werden sollte, sagte er, was ist eigentlich los? Aha, Traumdeuten. Man soll uns nur ein bisschen Zeit geben und dann werden wir den Traum sagen. Daniel und seine drei Freunde machen eine Gebetsgemeinschaft. Übrigens, hier lernt man, was richtige Freunde sind. Freunde sind solche, mit denen man beten kann zusammen. Wenn man Freunde hat, mit denen man nicht beten kann, das sind keine Freunde, das sind Kollegen. Also, die haben gebetet und dann hat Gott in einem Traum Daniel geoffenbart, was Nebukadnezar geträumt hat und was der Traum bedeutet. Nun, Daniel sagt aus vor dem König und Nebukadnezar muss schließlich den Herrn als den höchsten Gott anerkennen. Ich lese aus Daniel 2, Vers 47. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Nun, das war gewaltig. Ich schreibe auf dem Blatt hier, obwohl Nebukadnezar ein Göttersohn sein sollte, konnte er selber den eigenen Traum nicht deuten. Wo war Nabu, der Offenbarer der verborgenen Dinge? Wo war Bel, der über die Ordnung der Welt wacht und die Schicksalstafeln besitzt? Daniel erklärt, dieser Traum hat eine Bedeutung bis in die Endzeit und zeigt, was der Gott des Himmels mit dieser Welt tun will. Und hat die ganzen Weltreiche bis zur Wiederkunft Christi in diesem Traum beschrieben. Wo war Sin oder Akku, der das Schicksal für weit entfernte Tage festlegt? In dem Kapitel kommt übrigens Arioch vor. Und das ist ein Name, der eben zusammenhängt mit Akku, dem Mondgott. Wo war Marduk, der Gott Babylons, der verhindern sollte, dass nach Babel ein anderes Reich käme? Denn Daniel deutet in der Statue den goldenen Kopf als das Reich von Nebukadnezar. Und dann kommt die Brust und die Arme aus Silber. Da sagt er, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Das war demütigend, ja? Babylon bleibt nicht ewig. Ein anderes Reich. Aber Marduk konnte nicht verhindern, dass Babylon untergeht. Und so musste Nebukadnezar den wahren Gott anerkennen. Gehen wir weiter zu Daniel 3. Die drei Freunde Daniels werden gezwungen, Götzen anzubeten. Nebukadnezar macht ein Standbild, entsprechend seinem früheren Traum, aber ganz aus Gold, nicht nur der Kopf aus Gold. Und das stellte eben ihn selbst dar als Göttersohn. Alle Minister des ganzen Reiches sollten sich beugen vor dieser Statue. Alle haben es gemacht. War kein Problem für sie. Und als alle sich beugten, drei Männer konnte man sehen, die beugten sich nicht. So stur, ja? Dabei war es ja erlaubt, man durfte irgendwelche Götter auch sonst anbeten, nur sollte man eben auch diesen. Das war genau das Problem auch der frühen Christen im Römischen Reich. Die durften Jesus Christus als Gott verehren, aber sie sollten einfach auch dem Kaiser räuchern. Denn dieser gemeinsame Kult sollte das Reich zusammenhalten. Und wenn es da Leute gab, die sagten, wir machen das nicht, das waren Leute, die eigentlich Rebellen waren, die die Einheit des Reiches eigentlich zerstörten. Und deshalb wurden die Christen verfolgt und in Massen den Löwen vorgeworfen, gekreuzigt und den Gladiatoren vorgestellt. Aber die hätten sich sagen können, ja gut, ich mache das ja innerlich nicht. Ich räuchere einfach, aber das ist nur eine Handlung, die hat für mich keine Bedeutung. Aber es war für die Christen klar, das war Abfall. Und das hatte auch Exkommunikation zur Folge. Also man wurde ausgeschlossen aus den Gemeinden. Das, auch wenn man es nur äußerlich machen wollte, das war ein klarer Verstoß. Heute würden viele Christen sagen, kein Problem, ist ja nur ein bisschen Räucherstäbchen verbrennen. Und man muss ja nicht viel dabei denken, oder? Aber wegen dem ein solches Theater ablassen, ja? Aber das war für die frühen Christen ganz selbstverständlich. Und es war auch klar für Daniels Freunde, das tun wir nicht. Aber es war ganz klar gesagt, wer das nicht tut, wird in den Feuerofen geworfen. Und schließlich kommen die drei Freunde in den Feuerofen. Dann schaut Nebukadnezar in den Ofen hinein und sieht plötzlich vier. Wer ist dieser vierte? Der sieht aus wie einer der Söhne der Götter. Ja, er bezeichnete sich ja als Göttersohn. Und jetzt sieht er einen anderen, der sieht aus wie einer der Söhne der Götter. Das war Gott selbst, der Engel des Herrn, also der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der im Alten Testament in einer menschlichen Gestalt auftreten konnte. Er war bei ihnen. Nicht der Sohn, ein Sohn der Götter, sondern der Sohn Gottes. Und zwar der ewige Sohn Gottes, ohne Anfang und ohne Ende. Also er sieht ihn, ist also auch pointiert. Er, der Göttersohn, sieht den Sohn Gottes, der diese drei Feinde des Reiches aus seiner Hand rettet. Und nun, da muss man auch wieder sagen, wo war Nabu, der Gott des Feuers? Wieder auf der Götterliste erkläre ich unter viertens, dass Nabu eben auch der Gott des Feuers war. Nabu konnte die drei Feinde der Götter Babylons nicht verbrennen, sondern der Sohn Gottes rettet sie aus der Hand Nabus. Der Gott, der im Namen Nebukadnezar enthalten ist. Und so muss schließlich Nebukadnezar den wahren Gott anerkennen. Ich lese aus Daniel 3, Vers 28. Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel, oder man kann auch übersetzen, seinen Boten gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten, als nur ihren Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht wider den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das in Weltmissionshinsicht zu sagen hatte. Der König von Babylon macht das bekannt im ganzen Reich. Es gibt nur einen, der wirklich so retten kann. Das war also ein Missionszeugnis für den ganzen Nahen Osten, von Irak bis gegen Ägypten. Über Libanon, Syrien, Jordanien, ganz gewaltig. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt, Daniel 5. Am Ende der 70 Jahre Weltherrschaft Babylons macht Belsazar eine Party, holt die Tempelgeräte des Herrn aus dem Marduk-Tempel und lässt sie während dieser Party entweihen, um Alkohol zu saufen, muss man sagen. Das war ja ein Säuferfest. Nun, diese Entweihung der Tempelgeräte des Herrn aus dem Marduk-Tempel zum Lob der Götter Babylons führt in Daniel 5 zum unmittelbaren Untergang des Babylonischen Reiches. Plötzlich, während der Fete, kommt eine Menschenhand in Erscheinung, die schreibt auf den Kalk Verputz Worte. Keiner der Priester Babylons kann sagen, wie man das lesen muss und schon gar nicht, was es bedeutet. Wo ist Nabu, der Gott der Schrift? Eigentümlich. Und eben, wo ist Bel, der Gott, der im Namen Belsazar enthalten ist? Bel, Schütze. Aber Bel, der die Schicksalstafeln haben soll, kann das Schicksal des Königs nicht abwenden. Also, nur Daniel kann die prophetische Schrift des Herrn an der Wand deuten. Und da wird klar gemacht, der Herr übergibt jetzt die Weltherrschaft Babylons den Persern. Der Erfinder der Schrift, Nabu, kann nicht einmal die Schrift an der Wand lesen, geschweige denn deuten. Wo war Marduk, der Gott Babylons, der verhindern sollte, dass nach Babel ein anderes Reich kommt? Wo war Bel, der über die Ordnung der Welt wacht und die Schicksalstafeln besitzt? Wo war Sin, der das Schicksal für weit entfernte Tage festlegt? Und man könnte hinzufügen, wo war Shamash? Kann man auch nachschauen auf der Götterliste unter viertens. Shamash war der Sonnengott, der speziell der Gott des Rechts, der Gerechtigkeit und der Gerichte war. Ja. Die Schrift wurde ja so gedeutet, Daniel erklärt in Daniel 5, Mene, Mene, Tekel, Ufasin, bedeutet gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Und da erklärt er ihm, dass Gott also Belsazar gewogen hat, auf der Waage des Gerichts. Ist so leicht erfunden worden. Er muss weg, er wird gerichtet. Aber Shamash, der Gott der Gerechtigkeit in Babylon, kann nichts gegen das Gerichtsurteil des Herrn. Das war also auch ein Schlag gegen den Sonnengott. Nun wichtig, der Herr ließ den Untergang des Reiches der Babylonier prophetisch verkündigen. Wegen deren Götzendienst und wegen deren Hass gegenüber seinem Volk. Das hat Daniel getan, aber auch schon Jeremia vorher, Jeremia 25, 11 bis 12, da wurde gesagt, es wird 70 Jahre dauern und dann ist fertig. Und er sagt sogar, Jeremia, drei Generationen. Aber es gab von Nebukadnezar bis Belsazar gab es mehr als drei Könige. Aber effektiv, die Generationenabfolge war so, Nebukadnezar war die erste Generation, dann kam Evil-Merodach, das heißt Mann des Marduk, erkläre ich auch bei unter Marduk. Und dann kam Nabonid, der Vater von Belsazar, der nicht so politisch interessiert war, hat sich zurückgezogen und hat Belsazar als Stellvertreter eingesetzt. Übrigens, darum sagt Belsazar, wenn du, Daniel, diese Schrift deuten kannst, dann wirst du der Dritte im Königreich werden. Man fragt sich ja, warum nicht der Zweite? Ja, weil Belsazar der Zweite war. Er konnte ihm nur den dritten Platz geben. Aber es waren drei Generationen, Nebukadnezar, Evil-Merodach, Nabonid. Das macht diese ganze Zeit von 70 Jahren aus. Nun, ich habe noch weiter darauf hingewiesen, der Untergang Babylons wird prophezeit, auch in Jesaja 44, 27 und folgende. Da wird Kores, der König der Perser, mit Namen 170 Jahre bevor er in der Geschichte auftrat, erwähnt und beschrieben, wie er zum großen Eroberer wird und Befreier der Juden. Genau so ist es gekommen. Wegen Kores konnten die Juden dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen. Habakuk 2 hat das beschrieben. Auch dieses Gericht über die Babylonier. Also, der Herr ist der Herr der Geschichte, das beweist die Prophetie. Und er hat nicht nur vorausgesagt, dass die Juden in die Gefangenschaft kämen, sondern auch, dass die Babylonier, ihre Eroberer, selber auch wieder gerichtet werden. Und er hat nicht nur vorausgesagt, dass die Juden in die Gefangenschaft kämen, sondern auch, dass die Babylonier, ihre Eroberer, selber auch wieder gerichtet werden. Wichtig im Zusammenhang mit Babylonien ist noch Folgendes. Die Propheten haben auch vorausgesagt, dass Babylonien einen endzeitlichen Totaluntergang haben wird. Jesaja 13, 14 und Jeremia 50 und 51. Das heißt, dass dieses Gebiet soll in der Endzeit ein Gebiet werden, das nicht mehr bewohnt werden kann und wo der Araber nicht einmal seine Schafherde mehr durch das Gebiet hindurchführen wird. Und es wird auch so sein, dass die internationale Hilfe wird in Jeremia 51 erwähnt, sagen wird schließlich, wir haben Babylonien heilen wollen. Das machen sie ja heute, ja. Aber es hat sich nicht heilen lassen. Lasst uns ein jeder in sein Land zurückkehren, denn sein Gericht steigt auf bis zu den Wolken. Das steht also noch bevor. So weit ging die Prophetie über Babylon. Und der Untergang der römischen Kirche als Hure Babylon wird in Offenbarung 17, 18 für die Endzeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, beschrieben. Aber das soll man nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Schön, jetzt der letzte Punkt. Die Zucht der Gefangenschaft in Babylon führte viele Juden zur Umkehr zum Herrn und zu einem geistlichen Neuanfang. Man lese Psalm 137, da findet man diese Not der Juden in Babylon, die nicht einmal mehr singen wollten, aber sich wieder begannen zu sehnen nach Zion, nach dem Ort, wo man den einen wahren Gott verehrte. Und dann sieht man im Buch Esra, wie die Juden eine Erweckung erleben und zurückkehren in Scharen, Nehemia 1 und folgende, Haggai 1 und folgende, Zacharia 1 und folgende, das geht alles auf diese Zeit der Rückkehr aus Babylon und des Neuanfangs. So haben sie gemerkt, der Herr ist der wahre Gott und wir wollen zurück und wollen ihm jetzt mit ganz neuer Treue und Hingabe dienen. Das Interessante, ab dieser Zeit war das Dienen, der Götzendienst, das Verehren von Bildern in Israel im Allgemeinen kein Problem mehr. Also das hat effektiv eine ganz grundsätzliche Heilung gebracht von Bilderverehrung. Umso schlimmer, dass dann im Christentum, das in den frühen Jahrhunderten bereits, so 4. 5. Jahrhundert, wo das ganz umfassend in der Christenheit wieder geübt, dass das da möglich war. Und das ist für Juden auch immer so etwas Abstoßendes. Wenn sie die Christenheit sehen, dann sehen sie diese Bilder und Ikonenverehrung. Die sagen sich, wie kann das die Wahrheit sein, wenn diese ja schon die ersten zwei Gebote so offensichtlich übertreten? Und das ist, war sicher für die letzten 2000 Jahre für viele Juden ein Hindernis, den Messias Jesus Christus zu erkennen. Durch diesen babylonischen Götzendienst innerhalb der Christenheit. Ja, wir gehen nun zu Punkt 7. Israel und die Religion der Assyrer. Ich habe bereits erklärt, im 8. 9. Jahrhundert vor Christus stieg Assyrien zur Weltmacht Nummer 1 auf. In dieser Zeit, das war unter König Jerobeam II. Von Israel, 825 bis 785 vor Christus, beschrieben in 2. Könige 14, 16 bis 29, musste Jona in der Hauptstadt Ninive mit einer Gerichtsbotschaft evangelisieren. Das Buch Jona, das wir letztes Mal am Bibelstudientag durchgenommen haben, das fällt genau in diese Zeit. Jonas Predigt führte zu einer Erweckung in der assyrischen Hauptstadt Ninive. Das ist die ganze Botschaft des Jona-Buches von Kapitel 1 bis 4. Also eindrücklich, wie der wahre Gott sein Wort inmitten der assyrischen Religion hat verkündigen lassen und das hat eine Massenumkehr damals bewirkt. Aber man sieht, dass in der Folge dieser Aufbruch, diese Erkenntnis des wahren Gottes wieder verflogen ist. Und der Grund, warum man kaum Hinweise findet in den assyrischen Inschriften auf diese Erweckung, liegt darin, dass es bei den alten Völkern war es üblich, Dinge, die nicht angenehm waren, die hat man vernichtet. Also zum Beispiel Niederlagen, für die hat man keine Siegesstelen aufgestellt. Ist ja logisch, oder? Die assyrischen Könige und auch die ägyptischen Pharaonen und so weiter, die haben nur das, was ihnen gelang, das haben sie aufgeschrieben. Und das, was Niederlage war, das hat man möglichst vertuscht. Darum muss man also negative Dinge für diese Völker, die muss man nicht erwarten in ihren Inschriften. Nur ihre Siege. Und das hat man also als Affront empfunden, diese Umkehr zu dem Gott Israels in Ninive. Und so hat man auch diese Spuren feinsäuberlich verwischt. Nun, der nächste Punkt. In der Zeit von König Menachem bis Hosea, das sind die Könige von Israel, 772 bis 721 vor Christus, beschrieben in 2. Könige 15, Vers 17 bis zum Schluss von Kapitel 17. In dieser Zeit, also das ist klar, das ist alles nach Jona, geriet das Nordreich in den Würgegriff des Assyrischen Reiches. Da kam es zu ersten Konfrontationen mit der Großmacht Assyrien. Und die haben versucht, sich irgendwie mit den Assyrern zu arrangieren. Und so wurde deren Religion eine Gefahr für Israel. Nun, zu dem Thema Konfrontation mit den Göttern Assyriens möchte ich lesen aus 2. Könige 18. Dass man das so richtig drastisch sieht. Da sehen wir, wie die Assyrer auch gegen das Südreich Juda vorgegangen sind. Und ich lese aus 2. Könige 18, Vers 19. Ein hoher Minister kam mit der assyrischen Armee nach Jerusalem und sagt Folgendes zu Hiskia, König Hiskia. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sage doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Hebräisch Assur, also das Land des Gottes Assur. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst, doch nur ein Wort der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der, wenn jemand sich auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, allen, die auf ihn vertrauen. Und wenn ihr zu mir sprecht, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem sprach und gesagt hat, vor diesem Altar sollt ihr anbeten in Jerusalem? Und dann weiter, Vers 32 bis 35. Am Schluss von Vers 32 heißt es, aber hört nicht auf Hiskia, der eben auf den Gott Israels vertraute. Denn er verführt euch, indem er spricht, der Herr wird uns retten. Haben denn irgend die Götter der Nationen ein jeder sein Land von der Hand des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo die Götter von Sepharvaim, von Hena und Iva? Haben sie Samaria von meiner Hand errettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass der Herr Jerusalem von meiner Hand erretten sollte? Merkt man, das Ganze war nicht nur einfach eine politische, militärische Konfrontation, sondern es ging um die Frage, wer ist der wahre Gott? Also die Frage unter 7. Punkt 3. Sind die Götter der Assyrer stärker als der Herr? Und auch da können wir sagen, nein. Der Herr ließ ja durch seine Propheten im Voraus den Sieg Assyriens über die 10 Stämme verkündigen. Und zwar als sein Gericht über Israels Abfall von ihm. Und da haben wir viele Stellen in Jesaja verstreut. In Hosea, da geht es genau darum. In Micha, was wir heute nachmittags besehen werden. Also das Morgenthema ist schön verlinkt mit dem Nachmittagsthema. Und diese assyrische Wegführung wurde schon prophezeit von Mose in 5. Mose 28, 25. Das macht schon mal klar, er, der Gott Israels, hat die Geschichte in seiner Hand. Das war nicht ein Sieg der Götter Assyriens. Aber Assyrien wurde auch zur Gefahr für das Südreich Juda. König Ahas von Juda, 742 bis 727, suchte Hilfe bei Assyrien gegen das Nordreich Israel und gegen Syrien, gegen die Aramäer. Und deswegen brachte er deren Religion nach Jerusalem in den Tempel des Herrn. Ich lese jetzt aus 2. Könige 16, Vers 7. Da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das im Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses sich vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf wieder Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir, und Rezin tötete er. Der König Ahas zog Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, den assyrischen Götzenaltar, der zu Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah das Gleichnis des Altars, also eine architektonische Abbildung, und dessen Abbild nach seiner ganzen Bauart. Und der Priester Uriah baute den Altar nach allem, was der König Ahas von Damaskus gesandt hatte. Also machte ihn der Priester Uriah, bis der König Ahas von Damaskus kam. Und als der König von Damaskus kam und der König den Altar sah, da trat der König an den Altar und opferte darauf. Und er räucherte sein Brandopfer und sein Speisopfer und goss sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Friedensopfer an den Altar. Den ehernen Altar aber, der vor dem Herrn stand, den rückte er weg von der Vorderseite des Hauses, weg von der Stelle zwischen seinem Altar und dem Haus des Herrn. Und er setzte ihn an die Seite seines Altars gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah und sprach, räuchere auf dem großen Altar das Morgenbrandopfer und das Abendbrandopfer und so weiter. So ist also die assyrische Religion sogar ins Zentrum, ins Herz des Südreiches vorgedrungen. Aber, dann der nächste Punkt, nach Ahas, diesem Treulosen, kommt Hiskia. Ahas Sohn, 727 bis 698 vor Christus. Er unterwarf sich Assyrien nicht. Er leistete Widerstand im vorbildlichen Vertrauen auf den Herrn. Das hat er so gemacht. Hiskia hat sich gesagt, ich bezahle keine Steuern mehr nach Assyrien. Aber er wusste, dann wird die assyrische Armee kommen und Jerusalem erobern. Dann hat er Jerusalem im Eiltempo befestigen lassen. Er wusste, außerhalb der Stadt, im Kidron-Tal unten, gibt es die Gihon-Quelle. Und wenn natürlich eine Armee kommt und die Quelle, die außerhalb der Stadt ist, sieht, hat sie genügend Versorgung und sie kann die Leute verdursten lassen in der Stadt. Und so hat Hiskia diese Quelle so abgedeckt, dass sie von außen her nicht mehr sichtbar war, hat durch den karstigen Felsen hindurch einen Tunnel bauen lassen, 533 Meter lang, um das Wasser aus dieser Quelle, das war die Wasserquelle von Jerusalem, in die Stadt hineinzuführen, und am Ende hat er den Siloa-Teich bauen lassen, sodass man dort in der Stadt Wasser trinken konnte. Und dann kam die assyrische Armee, hat gespottet über den Gott Israels und hat gesagt, wir werden euch jetzt verdursten lassen und ihr werdet dann euren eigenen Harn trinken. So hat er gesprochen, also ziemlich unflätig und primitiv, aber die haben ihm einfach keine Antwort gegeben. Denn Hiskia sagt, gebt ihm keine Antwort. Und Hiskia hat im Tempel im Gebet vor dem Herrn um Hilfe gebeten, und dann kam das direkte Eingreifen Gottes. Aber bedenken wir, Hiskia hat auch all diese Götzenbilder aus Jerusalem entfernen lassen. Er hat also eine wirkliche Reformation eingeleitet. Und so kam es zum direkten Eingreifen Gottes. Gott schlägt dort an einem Tag 185.000 Soldaten. Also vielleicht etwa so viele wie im ersten Golfkrieg gefallen sind im Irak. So viele wurden geschlagen, und dann ist Sanherib mit Schande abgezogen mit seiner Armee. In seinen Inschriften liest man natürlich nichts davon, dass er besiegt worden war. Also muss man immer schauen, was er nicht schreibt. Er schreibt in seinen Inschriften davon, wie er die Städte Judas erobern konnte. Das musste so sein, denn heute Nachmittag sehen wir, Micha hat genau vorausgesagt, wie diese Städte erobert werden. Aber Micha hat vorausgesagt, die Gefahr wird nur kommen bis zum Tor Jerusalems und dann ist Stopp. Und so beschreibt der König von Assyrien, Sanherib, nichts davon, dass er Jerusalem erobert hätte. Warum nicht? Weil er dort geschlagen wurde. Das ist so komisch, die Hauptstadt erobert er nicht, aber alle möglichen anderen Städte. Das direkte Eingreifen Gottes führte schließlich zur Befreiung Jerusalems und zu einem gewaltigen Sieg über Sanherib und seine Armee. Das kann man nachlesen in Jesaja 36 bis 39, 2. Könige 18 bis 20, 2. Chroniker 29 bis 32. Das zeigt uns auch, wie wichtig das Ereignis war. Und es zeigt uns auch, wie wichtig es ist, eben zu sehen, was waren diese Götter von Assyrien in der Konfrontation mit dem wahren Gott. Viele Städte in Juda wurden zuvor von Assyrien verwüstet, so wie Micha 1 es vorausgesagt hatte, aber das war eben Gottes Zucht über Judas Untreue und Götzendienst. Ganz besonders auch wegen Hiskias Vater Ahas. Aber halten wir fest, der Herr ließ den Untergang des Reiches der Assyrer prophetisch verkündigen, wegen deren Götzendienst und wegen deren Hass gegenüber seinem Volk. Das Buch Nahum, das werden wir in der Zukunft noch behandeln, an einem Bibelstudientag, beschreibt den Untergang Ninives. Und das Buch hat sich wortwörtlich erfüllt im Jahr 612 vor Christus. Auch Zephania 2, Vers 13 spricht von dem Untergang Assyriens. Jesaja 7 bis 8, Kapitel 10. Und so ist es ganz wichtig, auch da hat sich gezeigt, wer ist der wahre Gott? Der Gott, der nicht nur die Zucht über sein Volk, sondern auch das Gericht über die fremden Völker und ihren Götzendienst vorausgesagt hatte. So können wir anhand der Bibel zeigen, es ist nicht so, wie unsere Gesellschaft sagt, wenn es um Religion geht, müssen wir nicht fragen nach Wahrheit, nach richtig und falsch. Jeder kann seine Religion ausüben. Das hat nichts zu tun mit Logik. Aber Wahrheit hat sehr viel zu tun mit Logik. Und die Logik der Bibel zeigt, dass all diese Götter, all diese Religionen, die verschwunden sind im Staub, im Schutt der Geschichte, dass das eben nicht die Wahrheit war. Aber der Glaube an den Gott der Bibel, der ist aktuell und steht bis zum heutigen Tag. Ja, dann machen wir an dieser Stelle Schluss.